Unser heutiges erstes Entdeckungsziel sind schwarze Löcher. Am Telefon begrüße ich hierzu Dr. Norbert Jonkes vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn.
Schönen guten Tag, Herr Höhner.
Unser europäisches Instrument hat eine interessante Entdeckung gemacht, nämlich schwarze Löcher und da gleich ein Pärchen, das umeinander kreist. Und das Ganze hat natürlich eine doch weitreichende Bedeutung. Es ist nicht ganz neu. Bisher hat man eigentlich vermutet, dass es immer nur ein schwarzes Loch innerhalb einer Galaxie gibt. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit durch mehrere, nämlich bei einer Art Vereinigung von Galaxien. Wäre das so die Deutung?
Ja. Aber es ist nicht ganz richtig, dass man das vorher noch überhaupt nicht kennt. Das Bemerkenswerte an diesem neu entdeckten Paar von schwarzen Löchern aus den Ergebnissen mit dem XMM-Newton-Röntgensatelliten ist, dass es in einer nicht aktiven Galaxie ist. Denn wo man bisher solche Szenarien beobachtet hat, wo übrigens auch unsere Kollegin aus dem Institut, Frau Dr. Komossa, daran beteiligt war, das war in solchen aktiven Galaxien, also mit einem Kern, hinter dem man ein sehr, sehr massereiches schwarzes Loch ohnehin vermutet und dass man da eben so ein Paar von schwarzen Löchern eben beobachtet. Und hier haben wir jetzt eine normale Galaxie und es ist eine ganz besondere Beobachtungsmethode, durch die das letztendlich auch nachgewiesen werden könnte. Es geht hier um eine systematische Überwachung größerer Teile des Himmels, in denen man ausnutzt, dass XMM-Newton zwischen den verschiedenen Beobachtungen auf vorgegebene Ziele eben auch von einer Position auf die nächste am Himmel gefahren werden muss, ein sogenannter SLU mit dem englischen Fachwort. Und während dieses Fahrvorgangs beobachtet der Satellit weiter und dadurch kriegt man statistisch auch eine ganze Menge von Regionen des Himmels eben in Zugang. Und bei einem davon hat man jetzt dieses ganz besondere Ereignis nachgewiesen. Also die werden ja dadurch sichtbar in Röntgenstrahlung, wenn Materie, und zwar wenn ein ziemlich großer Brocken Materie auf die Zentralquelle, auf das schwarze Loch reinkommt. Und hier geht es darum, dass wahrscheinlich ein ganzer Stern ist, der dem schwarzen Loch zu nahe gekommen ist und da zerrissen wurde. Und da haben jetzt, sagen wir mal, die Forscher was ganz Besonderes festgestellt. Die haben ja auch systematisch jetzt die Lichtkurve weiterverfolgt. Nachdem sie einmal das Ereignis hatten, wussten sie ja, wo, an welcher Stelle am Himmel man da weiter nachgucken kann und fanden dann raus, dass eine bestimmte Zeit nach dem Ereignis selber plötzlich keine Röntgenstrahlung mehr nachgewiesen werden konnte für eine Reihe von Tagen und dann tauchte sie wieder auf. Und das lässt sich jetzt in Modellrechnung dadurch erklären, dass man hier ein tanzendes, also sich umeinander bewegendes Paar von schwarzen Löchern hat. Und das ist das, was letztendlich in dieser Forschungsarbeit zum Tragen kam.
Das Satellitenobservatorium XMM-Newton der Europäer war aber nicht der einzige Späher im All. Es kamen also auch noch andere Instrumente zum Einsatz, also ein breites internationales Programm.
Ja, die Nachfolgebeobachtungen, von denen ich sprach, also entdeckt hat man es während dieser Zwischenpositionen, zwischen zwei Beobachtungspositionen mit dem XMM-Newton-Satelliten und die dedizierten Nachfolgebeobachtungen, um das Ganze eben über die Zeit verfolgen zu können, Tage, Wochen danach, da spielte der europäische XMM-Newton, also der ESA-Satellit, eine Rolle und genauso auch der Röntgensatellit SWIFT von der NASA.
Ist nicht zu befürchten, dass diese beiden schwarzen Löcher dann irgendwann mal miteinander kollidieren?
Dass sie immer näher kommen und irgendwann mal kollidieren? Ja, vielleicht sogar in astronomisch recht kurzer Zeit, aber astronomisch recht kurz, das können immer noch etliche Millionen Jahre sein.
Und das hätte natürlich zur Folge, dass wir einen gigantischen Lichtblitz im Universum hätten.
Was man ja auch jetzt schon in Richtung Gammastrahlenausbrüche, Gamma-Ray-Bursts beobachtet in großen Entfernungen und auch dieses Galaxienpärchen hier, das von Frau Komossa und ihren Kollegen beobachtet wurde, ist relativ weit entfernt. Also ist nicht im nahen, im benachbarten Universum.
Und das ist für uns gut so.
Das denke ich schon.
Um nochmal ganz kurz zu erläutern, was ist eigentlich ein schwarzes Loch für die Hörer, die sich jetzt zufällig eingeschaltet haben und staunen? Ja. Hier wird über schwarze Löcher gesprochen.
Mathematisch gesehen eine Singularität und das heißt, stellen Sie sich vor, eine große Masse, und große Masse, da sprechen wir jetzt schon von einigen Millionen bis sogar Milliardenfach Sonnenmassen, also um so vieles schwerer als unsere Sonne, unser Zentralgestirn. Und das allerdings so dicht zusammengepackt, so dicht zusammengequetscht, dass noch nicht mal mehr Strahlung, noch nicht mal mehr Licht den Gravitationsbereich des Schwarzen Lochs verlassen kann. Und das macht die Dinger so geheimnisvoll und gleichzeitig eben auch so schwer nachweisbar. Denn wenn keine Strahlung mehr rauskommt, dann sind sie eben nur indirekt nachzuweisen, wie auch in dem Fall der vorliegenden Forschungsarbeit, dadurch, dass Materie akkretiert wurde, dass ein großer Teil Materie dieser Masse zu nahe kam. Und in dem Prozess des Akkretierens, des Verschmelzens, da wird dann eben doch Energie freigesetzt, die nicht aus dem Schwarzen Loch selber kommt, sondern aus der näheren Umgebung.
Kann man sagen, dass jede Galaxie ein Schwarzes Loch praktisch hat?
Nicht ganz. Es gibt ja ganz unterschiedliche Arten von Galaxien. Es schaut wirklich so aus, dass die Zentralquellen bei den meisten auch nicht aktiven Galaxien, also auch Galaxien, die keine heftige Kernaktivität haben, wie unsere zum Beispiel. Auch in unserer Milchstraße, im Zentrum unserer Milchstraße, ist man sich ziemlich sicher, dass sich da ein Schwarzes Loch von ungefähr 4 Millionen Mal der Masse der Sonne befindet. Und so große Spiralgalaxien wie unsere, da ist man sich recht sicher, dass der überwiegende Teil, vielleicht sogar alle, eine solche hyperdichte Zentralquelle haben. Aber es gibt ja zum Beispiel auch jede Menge Zwerggalaxien, kleine Galaxienbegleiter, wie zum Beispiel auch bei uns die Magellanischen Wolken, die als Begleiter, als Trabanten unsere Milchstraße umkreisen. Und die haben keine massereiche Zentralquelle in dieser Art.
Nun, es gibt eine weitere Meldung über ein Schwarzes Loch. Was hat es damit auf sich?
Das hatten wir jetzt veröffentlicht über Gammastrahlenausbrüche, die in der Nähe von schwarzen Löchern beobachtet worden sind. Und da hat jetzt ein anderes Team bei uns koordiniert beobachtet. Also einmal mit dem Fermi-Satelliten der NASA. Das ist ein Satellit zum Aufnehmen von Gammastrahlung. Da haben sie dann diesen Ausbruch beobachtet in einer Reihe von Galaxien und dazu koordiniert Messungen im Bereich der Radiostrahlung durchgeführt. Und wenn man jetzt genau die Lichtkurven oder die Strahlungskurven in diesen doch so unterschiedlichen Wellenlängenbereichen miteinander vergleicht, dann kann man aufgrund der Zeitverzögerung zwischen Radio- und Gammastrahlung, also zwischen elektromagnetischer Strahlung am entgegengesetzten Ende des Spektrums, kann man dann eben auf die Geometrie zurück. Also wie nah ist das an der Zentralposition dieser Galaxie? Und das Ergebnis ist eben letztendlich, dass das sogar am Fußpunkt des Materiejets von aktiven Galaxien vorkommt, dass es sich an diesem Fußpunkt abspielt und dass es damit natürlich sehr, sehr nah am Zentrum selber ist. Also bei einer dieser Galaxien, wo der Datensatz am besten zusammenkam, dann konnte man sogar eine obere Grenze angeben und sagen, das entspricht einigen wenigen Lichtjahren, entfernt von der Zentralquelle selber. Und wenn Sie jetzt bedenken, wieder verglichen mit unserer Milchstraße, die Entfernung, die wir vom Zentrum unserer Milchstraße haben, das sind rund 25.000 Lichtjahre. Und hier ist man schon sehr, sehr nah dran und ist ganz dort, wo der Materiestrahl jet aus dem Zentrum, wo der ansetzt. Und das konnte man eben durch diese gewaltigen Gammastrahlenausbrüche entsprechend lokalisieren.
Kommen wir zu einem weiteren Thema. Starke Magnetfelder beeinflussen die Sogwirkung von schwarzen Löchern. Und hier sind wir wieder bei schwarzen Löchern.
Ja, aber drei ganz unterschiedliche Aspekte für diese hyperkompakten oder sehr stark verdichteten Objekte. In dem Fall hier waren es Radiobeobachtungen, systematische Radiobeobachtungen einer großen Stichprobe von Galaxien im Rahmen des sogenannten Mojave-Projekts. Und da hatte man Datensätze für mehrere hundert dieser Galaxien und konnte da sogar feststellen, wie groß ist die Rolle von Magnetfeldern im Vergleich zur Gravitation. Denn normalerweise wird man ja sagen, die Gravitation ist die Energiequelle, also ein Modell, vielleicht wiederhole ich mich jetzt, weil ich das eben schon ein bisschen gesagt habe, so ein Modell von einem schwarzen Loch ist, Materie wird angezogen, Materie wird akkretiert, Einfluss der Gravitation, und ehe das jetzt endgültig verschwindet, also jenseits des Schwarzschildhorizonts, jenseits der Nachweisbarkeit, wird eine ganze Menge Energie freigesetzt, und das sind diese starken Materiestrahlen oder Jets, die sich senkrecht zu dieser Scheibe, also nach oben oder unten, daraus bewegen. Und was man auch schon vorher wusste, was man schon länger wusste, ist, dass die durch die Magnetfelder sehr stark gebündelt, sehr stark konzentriert sind. Aber das Neue jetzt hier an der Forschungsarbeit ist, dass der Einfluss dieser Magnetfelder, quasi die Magnetkraft, vergleichbar ist mit der Gravitationskraft.
Rein gefühlsmäßig müsste man doch annehmen, dass die Ausgangsquelle über mehr Energie verfügt und somit stärker wäre.
Normalerweise ist dafür auch ein recht überraschendes Ergebnis. Es ist übrigens auch tatsächlich so, die Magnetfeldstärke, nicht dass man denkt, die ist jetzt so exorbitant hoch, aber die ist vergleichbar mit etwa mit einem Magnetfeld, das wir sehr gut kennen. Dazu muss man nur einen Kompass aktivieren, nämlich das Magnetfeld der Erde. Aber hier natürlich auf viel, viel größerer Skala.
Und wie viel mehr?
Ja, das Magnetfeld ist vergleichbar mit einem Magnetfeld hier in unserer vertrauten Umgebung, und zwar das, was wir in der Klinik zum Beispiel im Kernspintomographen erzeugen. Die Magnetfeldstärke in diesem zentralen Galaxienbereich ist vergleichbar mit dem Kernspintomographen und rund 10.000 Mal stärker als das Magnetfeld unserer Erde, wie es zum Beispiel vom Kompass angezeigt wird.
Welche Techniken kamen hier zum Einsatz für diese Beobachtung? Denn diesmal war es nicht die Satellitentechnik.
Nein, in dem Fall hier sind es sehr, sehr hoch aufgelöste Messungen mit Radioteleskopen, und zwar mit Radioteleskopen in einem kontinentalen Netzwerk. Das sogenannte VLBA, das ist ein Netzwerk von Radioteleskopen, die über die ganzen Vereinigten Staaten verteilt sind, die systematisch zusammenarbeiten und es dadurch eben ermöglichen, an verschiedenen Fußpunkten, an verschiedenen, sagen wir mal, Stellen das Magnetfeld jeweils zu messen und durch die Radiostrahlung zu bestimmen.
Kommen wir zu unserem nächsten Thema. Ferninfrarotspektrometer GREAT öffnet Fenster zu neuem Wellenlängenbereich. Und hier geht es ja um das Flugzeugobservatorium SOFIA, was schon in der letzten Zeit auch für Schlagzeilen sorgte, nämlich dass dieses Projekt eingestellt werden soll. Aber hier zeichnet sich ab, dass es doch weiter finanziert wird. Und nun die gute Nachricht, dass ein neues Gerät zum Einsatz kommt und offensichtlich sehr gut funktioniert.
Ja, es ist kein komplett neues Gerät, aber ein wichtiger neuer Bestandteil eines erfolgreichen Detektors an Bord von GREAT. Von unserem Institut, dem Max-Planck-Institut für Radioastronomie, wurde ja mit Partnern zusammen das Spektrometer GREAT für SOFIA gebaut. Und dieses Spektrometer ist für verschiedene Frequenzbereiche im Einsatz. Und was jetzt ganz neu im vergangenen Monat, im Mai, erfolgreich zum Einsatz kam, ist der höchstfrequente Kanal, der dafür eingesetzt wird. Und zwar ist das eine Frequenz von 4,7 Terahertz. Das entspricht also um die 60 Mikrometer im Wellenlängenbereich. Und das Wichtige für uns Astronomen ist, da ist auch eine sehr, sehr wichtige spektroskopische Linie, nämlich der neutrale Sauerstoff O1, der genau in diesem Spektralbereich liegt. Also die Linie liegt genau in diesem Spektralbereich und die ist zurzeit mit keinem anderen Instrument überhaupt, sei es im Weltraum, sei es auf der Erde ohnehin nicht, weil es durch die Atmosphäre blockiert wird, zugänglich. Und Mitte Mai wurden die erfolgreichen Erstflüge mit diesem Instrument durchgeführt, getestet an einem planetarischen Nebel, NGC 7027. Und da hat man ein schönes Spektrum in dieser Sauerstofflinie eben auch aufnehmen können und gezeigt, dass das neue Instrument bestens funktioniert.
Das war also jetzt die erste Messung und das dürfte ja dann für die Zukunft vielversprechend sein.
Ja, also es zeigt, dass jetzt der hochfrequente Kanal prima funktioniert. Die weiteren Kanäle von GREAT sind ja schon mit schönem Erfolg im Einsatz, also im produktiven Einsatz. GREAT war ja auch das Instrument, mit dem SOFIA auf Reise nach Süden ging im letzten Jahr und von Neuseeland aus 9 erfolgreiche Forschungsflüge gestartet hat. Und was jetzt demnächst zu erwarten ist, das wäre eine zukünftige Entwicklung, trägt den schönen Titel Upgrade. Ein Upgrade zu GREAT.
Und das bedeutet?
Und was sich dahinter verbirgt ist, bis jetzt ist ja GREAT ein Ein-Pixel-Empfänger. Das heißt, dass man jeweils nur einen Punkt, eine Position am Himmel auf einmal beobachten kann. Und mit der neuen Entwicklung hat man da eine entsprechende Kamera mit bis zu 14 unterschiedlichen Pixeln in 2 verschiedenen Wellenlängenbereichen. Und das ist etwas zum systematischen Kartieren von Sternentstehungsregionen zu den Linien, zu den spektroskopischen Fingerabdrücken unterschiedlichster Linien, die alle vom Erdboden aus nicht zugänglich sind. Dazu wird das eine feine Sache. Und da können wir für die Zukunft noch einiges erwarten.
Und für die Hörer, die vielleicht nicht alles verstanden haben, so viel jedenfalls, dass unsere Welt viel, viel komplizierter und komplexer ist, als das, was wir eben nur mit unseren normalen Sinnesorganen, so gut wie sie sind, die Augen wahrnehmen, da draußen, im All, aber auch eben auf unserer Erde. Ich bedanke mich bei Dr. Norbert Junkes vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn.
Ja, gerne. Auf Wiederhören.